Und ich werde Ihnen natürlich nicht jetzt erklären, wie die Refluxkrankheit funktioniert, beziehungsweise dass der Protonenpumpenblocker die richtige Therapie ist. Das wissen Sie vermutlich, sondern werde versuchen, ein paar neue aktuelle Aspekte, neu publizierte Aspekte herauszugreifen, die mich persönlich interessiert haben, und Ihnen das nahezubringen. Etwas, was ganz interessant ist, im Verlauf des letzten Jahrhunderts haben sich die gastroenterologischen Erkrankungen des oberen Gastrointestinaltrakts durchaus unterschiedlich entwickelt. Wir wissen, das Magenkarzinom ist summa summarum doch deutlich rückläufig. Die Ulkuskrankheit ist stark rückläufig, insbesondere seit Entdeckung des Helicobacters und des Zusammenhangs zwischen Ulkusgenese und Helicobacter, wie gesagt, fast im Aussterben begriffen. Auf der anderen Seite ist aber die Refluxkrankheit stark zunehmend, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sie stark zugenommen, und die nicht-ulzeröse Dyspepsie ebenfalls etwas, was stark im Zunehmen begriffen ist und uns eigentlich in der Ordination und auch im Krankenhaus immer wieder stark beschäftigt. Ja, Refluxösophagitis, das sind nur zwei plakative Beispiele einer höhergradigen Refluxösophagitis. Sie sehen auf der linken Seite ein Bild, wo hier deutliche entzündliche Veränderungen sind, die praktisch zirkulär um den gesamten Ösophagus gehen und dann so zungenförmig nach proximal auslaufen, fibrinbedeckt. Möglicherweise hat man hier auch oder auf der rechten Seite auch schon eine beginnende Stenose. Also nach der heutigen Klassifikation, LA-Klassifikation oder Los Angeles-Klassifikation, Stadium C bis D. Wie ist überhaupt die Refluxkrankheit definiert? Nun, da gibt es aus dem Jahr 2006 eine Publikation, eine sogenannte Montreal-Definition. Und tatsächlich ist es so, eine Refluxkrankheit liegt dann vor, wenn der Reflux von Mageninhalt erstens einmal störende Symptome verursacht und oder Komplikationen. Das ist sehr wichtig, weil der bloße Reflux, den keiner spürt und von dem man nicht krank wird, ist zwar ist da, aber es ist keine Refluxkrankheit. Und wenn man diese Los Angeles-Klassifikation betrachtet, dann sieht man, dass beim Stadium A und B, da sind nur so kurze oder sehr schmale an den Falten liegende Erosionen, beim Stadium A unter 5 mm lang, beim Stadium B über 5 mm lang. Und Faktum ist, dass das Stadium A sehr häufig bei gesunden Patienten gefunden wird. Das ist ein Zufallsbefund bei der Gastroskopie, wo die Leute aus durchaus anderen Gründen kommen. Und das Stadium B ist immer noch sehr selten assoziiert mit tatsächlichen Beschwerden. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Während das Stadium C und Stadium D gelten als gesicherte Diagnose einer Refluxkrankheit, das gibt es praktisch nicht ohne Beschwerden oder ohne Komplikation. Es gibt natürlich viele verschiedene Ursachen für die Refluxkrankheit. Unter anderem sind oft wir Internisten schuld mit Medikamenten, die quasi die Muskeln weich machen, also sehr viele Medikamente, die glatte Muskulatur ein bisschen schwächen, wie Blutdruckmedikamente, sind Mitverursacher der Refluxkrankheit. Aber die Hauptursache und die letztlich klinisch relevanteste Ursache ist schon die Hiatushernie, die Sie hier sehen im rechten Bild. Also in der Inversion erkennt man das Endoskop und rundherum ist doch ein dort 3 bis 4 cm großer Hohlraum, quasi die Lücke im Zwerchfell, durch die dann auch der proximale Magenanteil nach oben rutscht, und damit ist der Sphinkter natürlich insuffizient und es kommt zum Reflux von Säure und von Mageninhalt. Ja, zur Prävalenz dieser Erkrankung, ich habe das schon angedeutet, von 1970 bis 1995 ist die Erkrankung nachweislich stark angestiegen, und da gibt es Daten aus Amerika betreffend weiße Amerikaner. Im Jahr 1970 waren 60 von 10.000 von dieser Erkrankung betroffen und im Jahr 1995 360. Also eine Vervielfachung, die wahrscheinlich letztlich unter anderem auch durch den Lebensstil, den modernen und dass es uns halt zu gut geht, mitbedingt ist. Und interessanterweise, seither ist die Zunahme wesentlich weniger stark. Es ist vielleicht noch ein bisschen was dazugekommen, aber das hat sich tatsächlich eingebremst. Man sieht das auch ganz deutlich, dass zum Beispiel die dilatationspflichtigen Stenosen von 1990 bis 2000 halbiert worden sind. Ich habe in meiner Anfangszeit noch sehr viel peptische Stenosen bouchiert und dilatiert. Das ist völlig aus der Mode gekommen, kommt fast nicht mehr vor. Die meisten Patienten werden rechtzeitig gut behandelt und es entwickeln sich wesentlich weniger Stenosen. Faktum ist, dass auch heute noch die Erkrankung nicht selten ist. Störende Refluxsymptome treten bei ca. 10-25% der Weltbevölkerung auf, wobei ein starkes geografisches Gefälle besteht von Asien nach Westen. In Asien ist das viel häufiger als bei uns zum Beispiel. Und in Mitteleuropa, Deutschland, Österreich schätzen wir eine Prävalenz von etwa 13-15% von Patienten, die zumindest einmal in der Woche eine Refluxsymptomatik haben. Nach wie vor ist es die häufigste Ursache für Konsultation eines Arztes mit einer Erkrankung aus dem gastroenterologischen Formenbereich. Das ist eine aktuelle Publikation von 2017, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Es wurden Risikofaktoren für die Entwicklung von Symptomen oder Komplikationen einer Refluxkrankheit untersucht und die Assoziation mit später auftretenden Komplikationen. Wie Sie sehen, hängt das Alter oder das männliche Geschlecht, das sind bekannte Risikofaktoren für diese Erkrankung, eigentlich ist nicht assoziiert mit Symptomen, aber sehr wohl auch mit dem Auftreten einer Ösophagitis beziehungsweise später dann mit dem Adenokarzinom. Das Übergewicht ist mit Symptomen assoziiert, auch mit Ösophagitis und auch mit dem Auftreten des Adenokarzinoms. Helicobacter ist nicht assoziiert und wahrscheinlich sogar schützt ein bisschen vor der Ösophagitis beziehungsweise auch vor den späteren Komplikationen. Und Nikotin, ebenfalls ein Risikofaktor, ist in allen Fällen mit Komplikationen auch assoziiert. Nur als Übersicht kurz zur Erinnerung, die Komplikationen, es gibt natürlich ösophageale Komplikationen, das sind Blutung, Strikturen, wie schon erwähnt, dann die wichtige Barrett-Metaplasie, das Auftreten von Geschwüren und letztlich das Adenokarzinom, das assoziiert ist. Und von den extraösophagealen, das wissen wir auch alle, das sind viele Erkrankungen im oberen Respirationstrakt, also von Husten, Heiserkeit, Laryngitis, Stimmbandgranulomen bis hin sogar zum Larynxkarzinom, aber natürlich auch Asthmaanfälle, chronische Bronchitis und letztlich auch Erscheinungen im Mund, also Zahnerosionen, verstärktes Auftreten von Karies, durchaus mit Reflux auch assoziiert. Nicht zuletzt erwähne ich Schlafstörungen, das ist mittlerweile sehr, sehr gut dokumentiert durch die weite Verbreitung der Schlaflabors, die auch stark assoziiert sein können mit Reflux. Was für mich eine ganz wichtige Erkenntnis ist, das ist die Tatsache, dass die Protonenpumpenblocker nicht nur gute Medikamente sind, sondern auch wirklich sehr, sehr ungefährlich. Es hat in den letzten Jahren hunderte Publikationen gegeben zum Thema Nebenwirkungen der Protonenpumpenblocker, sodass man schon direkt Angst bekommen hat, diese Medikamente zu verschreiben. Ich muss auch sagen, ich bin auch selber zurückhaltender geworden, als ich das vielleicht vor 10 Jahren noch war. Aber es gibt jetzt gute Untersuchungen, wo die sogenannten Hill-Kriterien für die Kausalität untersucht worden sind an einer Fülle von Studien. Das sind eben Zusammenhänge mit Stärke, Konsistenz, Spezifität, Chronologie, Gradient, Plausibilität, Kohärenz, dann experimentelle Daten und auch Analogieschlüsse. Und da kommt raus, summa summarum, praktisch alle Komplikationen, die assoziiert sind, halten einer Kausalitätsprüfung nicht stand. Also es dürfte eher so sein, dass Patienten, die einen Protonenpumpenblocker brauchen, halt auch andere Erkrankungen haben und daher überzufällige Zusammenhänge da sind. Die Evidenz für gastrointestinale Infektionen ist noch am ehesten plausibel und da muss insbesondere auf die Leberzirrhose-Patienten hingewiesen werden. Die dürften tatsächlich, wenn sie eine Dauertherapie mit Protonenpumpenblocker bekommen, eine deutlich höhere Inzidenz an spontan bakterieller Peritonitis haben und insbesondere auch ein höheres Stadium oder ein höheres Auftreten von hepatischer Enzephalopathie. Also der Zirrhose-Patient ist tatsächlich der, wo man am zurückhaltendsten sein soll. Das Auftreten einer Varizenblutung zum Beispiel rechtfertigt vielleicht für einige wenige Tage die Gabe eines PPIs, bis die Wunden abgeheilt sind, aber sicher keine Dauertherapie. Das führt zu Empfehlungen der amerikanischen gastroenterologischen Gesellschaft, die eben sagen, wer eine gute Indikation für den Protonenpumpenblocker hat, der soll ihn auch bekommen. Der Nutzen überwiegt eindeutig gegen das Risiko. Außerdem ist es nicht zu empfehlen, routinemäßig zum Beispiel ein Screening auf die Knochendichte oder das Serumkreatinin durchzuführen oder erst recht nicht Magnesium- oder Vitamin B12-Spiegel. Alles das ist sinnlos, genauso sinnlos wie eine routinemäßige zusätzliche Nährstoffsupplementation mit Calcium, Vitamin B12, Magnesium. Und schon gar nicht sollte man eine Probiotikatherapie dazugeben. Ich habe das umgekehrt auch schon gehört, dass manche sagen, wenn man Probiotika gibt, dann muss man Protonenpumpenblocker geben, damit die Probiotika überhaupt wirken. Das alles ist ein Humbug, für den es keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Ja, eine andere interessante Frage, weil natürlich in den letzten Jahren die Pharmafirmen gekommen sind mit neuen Präparaten, unter anderem das Alginat. Und in dem Zusammenhang auch das Thema dieser sogenannten Acid Pocket aufgetaucht ist, also einer Säure, eines übermäßigen Säurepools oberhalb der Nahrung, die im Magen sich befindet. Das dürfte tatsächlich funktionieren. Hier gibt es Studien, wo Patienten eingeschlossen wurden in einer randomisierten, kontrollierten Studie mit moderaten bis schweren Reflux-Symptomen. Die wurden pH-metriert vor Beginn der Therapie, dann haben sie 7 Tage Alginat bekommen und dann sind sie wieder pH-metriert worden. Und tatsächlich gibt es einen signifikanten Unterschied zu Placebo. Die Patienten mit Alginat haben deutlich weniger Zeit pH-Wert unter 4 gehabt und auch die anderen pH-metrischen Endpunkte waren durchwegs gebessert. Also es ist sinnvoll als Add-on-Therapie für Patienten mit schweren Symptomen. Es hat eine ganz aktuelle Studie aus dem heurigen Jahr gegeben, da hat es dann fast wieder ein bisschen anders ausgeschaut. Man muss aber sagen, da wurden Patienten eingeschlossen, die haben insgesamt fast keine Symptome gehabt. Dann ist zu Placebo kein Unterschied mehr herausgekommen. Also wenn man die richtigen Patienten behandelt, die tatsächlich starke Beschwerden haben, dann bringt das auch zusätzlich was. Ja. Eine andere Sache, das ist jetzt leider ein bisschen, man sieht es ganz gut, die Grafik, das Schlafen mit dem erhöhten Oberkörper, das wird ja auch seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, empfohlen. Und Patienten, die selber betroffen sind, berichten auch, dass ihnen das gut tut. Man kann das Ganze natürlich auch auf eine ökonomische Basis oder eine wissenschaftliche Basis stellen. Und man hat da ein sogenanntes PTD, Positional Therapy Device, erfunden. Das erinnert mich stark an den sogenannten Stillpolster, den vielleicht manche Frauen kennen, der einen zwingt, in der Linksseitenlage zu schlafen, in einer stabilen Linksseitenlage, zusätzlich mit erhöhtem Oberkörper. Und Faktum ist, auch das funktioniert. Das führt zur deutlichen Verbesserung des Scores und interessanterweise nach 3 Monaten haben die Patienten auch dieses Device noch in Verwendung. Also die Compliance ist eigentlich gar nicht schlecht, muss man sagen. Kann man auch empfehlen. Dann gibt es noch das Thema Hosenträger statt Gürtel. Auch da schaut es eigentlich ganz gut aus. Hier hat man 14 Patienten mit einer erosiven Refluxesophagitis untersucht. Die waren alle im leicht übergewichtigen Bereich mit einem Body Mass Index von 26,8. Man hat einen standardisierten, einen Gewichthebergürtel, denen umgeschnallt, der sozusagen Ausgangsdruck 50 mmHg erzeugt hat im Abdomen. Und Faktum ist, der Gürtel hat den intragastralen Druck um 6,9 mm, glaube ich, beim nüchternen Patienten erhöht und nach der Mahlzeit um 9 mm. Und alle pH-metrischen Parameter waren ebenfalls deutlich schlechter. Der Säurereflux ist wesentlich öfter aufgetreten, hat länger gedauert. Die Clearance des Ösophagus war schlechter. Sodass man summa summarum sagen kann, also zumindest bei den übergewichtigen Patienten ist es vielleicht wirklich so, sie sollten Hosenträger statt Gürtel verwenden. Das wird die Beschwerden verbessern. Ja, jetzt kommt noch mein Exkurs zum Barrett-Ösophagus, auch ganz kurz. Eine wichtige Komplikation der Refluxkrankheit. Sie sehen hier zweimal Fotos von derselben Patientin. Auf der linken Seite im sogenannten NBI-Modus, also eine Art virtuelle Chromoendoskopie, wo man technische Möglichkeiten der Endoskopiegeräte nutzt, um den Kontrast zu verbessern. Wo man hier schon ganz gut sieht, dass man sehr gut abgrenzen kann, wo die Grenze der Barrett-Schleimhaut sich befindet. Also man kann das eigentlich ganz gut nachzeichnen. zeichnen. Auf der anderen Seite etwas ganz anderes, wo im normalen Weißlicht geschaut wird, aber nach Essigsäurefärbung. Also wir sprühen Essigsäure in den Esophagus, gar nicht allzu viel. Das führt auch zu einer wunderschönen Verbesserung des Kontrasts. Man sieht hier auch sehr, sehr gut die Grenze. Und was wir hier suchen würden, sind Areale, die sich sehr rasch wieder entfärben, die also dann nicht so weiß bleiben, sondern gleich wieder rot sind. Die sind gefährlich. Und da gibt es Leute, die sagen, wenn ein Fleck innerhalb von 30 Sekunden wieder rot ist, dann ist es sicher ein Karzinom. Habe ich jetzt kürzlich gehört. Faktum ist, man muss alle diese Möglichkeiten ausschöpfen. Man braucht für die Endoskopie des Barrett viel Zeit und viel Akribie und muss sich das einfach wirklich in Ruhe anschauen und verschiedene Möglichkeiten nutzen. Was wir suchen, wie gesagt, sind Dysplasien, natürlich auch Karzinome, aber üblicherweise Dysplasien, die muss man nicht immer gleich sofort sehen. Hier sehen Sie ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also man sieht, das ist auch nach Essigsäurefärbung übrigens, um den Kontrast zu verbessern, hier ein Areal, das deutlich röter ist als die Umgebung, dass sich auch das auch an der Oberfläche anders ausschaut und das natürlich verdächtig ist und das biopsiert wurde und wo tatsächlich eine hochgradige Dysplasie sich gefunden hat. Und ich kann jetzt nicht sozusagen die gesamten Richtlinien der Barrett-Diagnostik und Therapie hier wiedergeben. Faktum ist, wenn sich hochgradige Dysplasien finden, dann müssen die natürlich idealerweise endoskopisch abgetragen werden. Im Prinzip gibt es heute die moderne Technik der sogenannten endoskopischen Submukosa-Dissektion, eine sehr elegante, sage ich mal, halbchirurgische Methode. Alternativ gibt es immer noch das Suck and Cut, wie es heißt, mit einer aufgesetzten Kappe vorne. Und Faktum ist, es gibt bis dato keine Evidenz, dass das eine oder das andere besser wäre, wenngleich die ESD heute vielleicht das modernere Verfahren ist. Bei Low-Grade-Dysplasien ist das Allerwichtigste der Referenzpathologe. Da ist es tatsächlich so, das sollte unbedingt von einem zweiten Pathologen gesehen und bestätigt werden. Und wenn sich das bestätigt, ist auch hier eine Lokaltherapie anzustreben. Wie auch immer, wenn die Lokaltherapie erfolgreich war, muss nachher eine Ablation des gesamten Barrett erfolgen, weil sonst das Risiko im Prinzip für die Entwicklung von höhergradigen und malignen Veränderungen weiter bestehen bleibt. Auch wenn wir zum Beispiel Routinebiopsien machen und eine Dysplasie finden und nachher die Dysplasie nicht mehr wissen, wo die ist, also die Dysplasien finden, auch dann kann man zumindest bei Low-Grade-Dysplasien an eine Ablation des gesamten Barrett denken. Auch das ist eine sehr aktuelle Publikation, wo Risikofaktoren für die maligne Progression systematisch untersucht worden sind. Insgesamt wurden aus diesen Kohortenstudien 75.000 Patienten untersucht und es waren insgesamt 1.231 Ereignisse von entweder höhergradigen Dysplasien oder Malignomen zu finden. Und da sehen Sie die verschiedenen Risiken. Sie sehen, das zunehmende Lebensalter ist nur eine geringe Odds-Ratio. Männliches Geschlecht ist schon ein bisschen ungünstiger. Aktives oder ehemaliges Rauchen, Odds-Ratio ca. 1,5. Und die zunehmende Barrett-Länge natürlich auch ein wichtiger Faktor. Das Allerwichtigste allerdings ist das Auftreten, das nachweisliche Auftreten einer Low-Grade-Dysplasie, wo wir hier sehen, da ist das Risiko 4,25-fach erhöht, eine auch hochgradige Dysplasie zu kriegen oder ein Malignom. Und auf der anderen Seite der regelmäßige Gebrauch von Protonenpumpenblockern reduziert eindeutig das Risiko, interessanterweise auch Statintherapie. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Gott sei Dank, muss man sagen, Alkohol und Übergewicht haben keinen Einfluss auf das Progressionsrisiko. Ja, eine zweite Studie zu einem ähnlichen Thema, wo auch die maligne Progression des Barrett bei bestätigter Low-Grade-Dysplasie untersucht wurde. Eine retrospektive Analyse, 255 Patienten mit primär diagnostiziertem Low-Grade-dysplastischen Barrett wurden. Da wurden die Histologien jeweils drei Referenzpathologen vorgelegt. Und insgesamt haben in einer medianen Beobachtungszeit von 42 Monaten 42 von diesen 255 höhergradige Malignität entwickelt. Und jetzt ist das Interessante, Die Rate, mit der das aufgetreten ist, korreliert ganz eindeutig mit der Anzahl der Pathologen, die Low-Grade-Dysplasie bestätigt haben. Also wenn keiner von denen gesagt hat, nachher das ist eine Low-Grade-Dysplasie, alle gesagt haben, vielleicht nur eine entzündliche Veränderung, dann war das Risiko extrem gering. Wenn alle drei Pathologen sich einig waren und gesagt haben, das war eine Low-Grade-Dysplasie, dann ist es was sozusagen eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb kurzer Zeit auch eine High-Grade-Dysplasie oder ein Karzinom aufgetreten sind. Und zwar war das so, wenn sich die drei einig waren, dann waren 20% pro Jahr Progression zu einer höhergradigen Malignität mit einer Odds-Ratio von 47. Also sehr, sehr wichtig, wie gesagt, der Referenzpathologe ist hier das Um und Auf, der muss unbedingt schauen und notfalls ein zweiter möglicherweise. Und wenn beide sagen, es ist Low-Grade-Dysplasie, dann ist es für uns eigentlich so zu behandeln wie eine High-Grade-Dysplasie, weil das Risiko sehr groß ist und entsprechend auch der Patient zu überwachen. Weil früher haben wir gesagt, Low-Grade-Dysplasie, wenn man kontrolliert nach einem Jahr und wenn nichts ist, dann überwachen wir nicht mehr vielleicht. Also das kann man so sicher auch nicht mehr sehen. Ja, also der Barrett, einen Satz, den müssen Sie mir jetzt glauben, der Ultraschort Barrett muss nicht kontrolliert werden, er sollte gar nicht biopsiert werden. Ich habe Ihnen dazu keine Daten gezeigt, aber es ist so, Barrett-Länge unter 1 Zentimeter hat ein sehr, sehr geringes statistisches Risiko, dass daraus was wird. Das ist mehrfach nachgewiesen und daher sollte man es auch nicht übertrieben kontrollieren. Low-Grade-Dysplasien müssen in einer Zweitbegutachtung durch den Referenzpathologen unterzogen werden, das ist klar. Und wenn sie bestätigt sind oder dann wiederholt auftreten bei einer weiteren Kontrolle, sind sie durchaus ein Risikofaktor für die maligne Progression. Und nach einer Resektion der Low-Grade-Dysplasie oder High-Grade-Dysplasie sollte der gesamte Barrett ablatiert werden, heute üblicherweise mittels Radiofrequenzablation. Alternative wäre theoretisch natürlich noch eine photodynamische Therapie, das aber de facto in Österreich, glaube ich, kaum jemand anbietet. Ja, und zum Abschluss noch ganz kurz zwei meiner Meinung nach wichtige Differentialdiagnosen zur Refluxkrankheit. Das ist ein Patient, den ich persönlich gekannt habe, mein Bassgitarre-Lehrer, und der hat mir gesagt, es brennt immer so hinter dem Brustbein, manchmal tut es auch weh und dann in der Nacht kommt ihm dann auch die Flüssigkeit hoch. Und ich habe ihn dann gastroskopiert, weil ich nichts gefunden und gesagt, ja gut, Reflux kann sein. Und nach 14 Tagen Protonenpumpenblocker war er auch wieder geheilt. Das war hier, wie Sie sehen, im Jahr 2007. Und 2010 hat er dann gesagt, das ist schon wieder schlechter geworden. Und dann haben wir so geplaudert und gesagt, gut geht es mir eigentlich nur, wenn ich ein Bier trinke. Und wenn ich 3 trinke, geht es mir sehr gut und wenn ich 5 trinke, bin ich beschwerdefrei. Dann habe ich gedacht, ich muss wieder nachschauen und siehe da, auf den ersten Blick eine Achalasie diagnostiziert, die er natürlich 3 Jahre vorher auch schon gehabt hat. Aber das kann, also Schmerzen hinter dem Brustbein oder auch Sodbrennen können durchaus auch bei Achalasie auftreten. Das ist das eine. Diese Patienten werden natürlich sehr unglücklich, wenn sie sozusagen, man sagt, er hat eine Refluxkrankheit und spricht nicht an auf PPI und daher operiert man. Also daher kann ich allen nur raten, sehr, sehr gut abzuklären. Das Zweite, das werden Sie auch schon kennen, eine Erkrankung, die ebenfalls deutlich zunimmt in der heutigen Zeit, ebenfalls oft mit retrostranalem Druck gelegentlich auftretender Dysphagie einhergehend und eigentlich heutzutage die häufigste Ursache für Bolusobstruktion. Man sieht auf der linken Seite den Esophagus, der im proximalen Anteil schon, man sieht deutliche entzündliche Veränderungen, die aber nicht typisch unbedingt sind für Refluxkrankheit. Man sieht so Längsstreifen, man sieht Querrillen und hier unten auch eine beginnende Stenose knapp oberhalb der Kardia. Das muss man natürlich biopsieren. Und dann kommt eine sogenannte eosinophile Ösophagitis heraus. Typischerweise, ganz typisch ist es, wenn es männliche Jugendliche betrifft, kann natürlich auch alle anderen Menschen betreffen, aber die sind sehr häufig diese Patienten. Wie gesagt, rezidivierende Bolusobstruktion, insbesondere auch eben bei jungen Leuten. Und das Gute ist, es gibt seit kurzem eine wirklich sehr, sehr gute Therapie, nämlich ein orodispersibles Budesonid, Sie kennen das, es heißt Jorvesa und das hat sehr, sehr gute Daten, führt also rasch zu einer Besserung der Beschwerden. wird wahrscheinlich aber notwendig sein, dieses Medikament auch langfristig zu geben. Also es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, die beweisen, dass wenn man es absetzt, kommt das Ganze wieder. Es ist sehr, sehr nebenwirkungsarm. Es gibt gelegentlich interessanterweise oder wenig überraschend, muss man sagen, SOA-Infektionen im Esophagus, die aber üblicherweise symptomlos verlaufen und im Prinzip nicht gefährlich sind. Eine Alternative sind Protonenpumpenblocker. Die wirken bei einem gewissen Prozentsatz dieser Patienten, und zwar deshalb, weil sie offensichtlich per se auch eine antientzündliche Wirkung haben. Also sie reduzieren nicht nur die Magensäure, sondern sie wirken auch antientzündlich. Und die eleganteste Alternative, aber leider sehr mühsam, ist natürlich, wäre die entsprechende Diät. Und da gibt es eine ganz gut standardisierte Six-Food-Elimination-Diet, wo 6 typische Nahrungsmittelgruppen weggelassen werden müssen. Das ist eben im Wesentlichen Gluten, Milch, Fisch, Meeresfrüchte, Nüsse, was habe ich noch vergessen, Ei und irgendeines ein 6, das fehlt mir noch, die dann sozusagen, man muss alles das weglassen, was natürlich mühsam ist, und dann wird in 2er Gruppen jeweils eine Reexposition gemacht und irgendwann kommt man drauf, was es ist. Und man muss dann natürlich auch immer wieder endoskopieren und überprüfen, ob das tatsächlich zu einer Verbesserung geführt hat. Aber das wäre sozusagen die Alternative. Und Buschierung bei Stenosen ist in dem Fall auch sehr effektiv und günstig. Ja, überwachen sollte man die Leute auch, weil die Krankheit wird nicht gut, wenn sie einmal auch zurückgedrängt ist. Ja, ich bin schon am Ende. Wie gesagt, Refluxkrankheit nach wie vor etwas Häufiges und Wichtiges. Wichtig ist eine gute Abklärung inklusive aller Möglichkeiten. Empirische Therapie ist grundsätzlich nur bei jungen Patienten, das heißt also etwa bis zum 45. Lebensjahr, erlaubt und natürlich nur dann, wenn typische Symptome vorliegen. Endoskopisch abklären muss man bei Alarmsymptomen, das ist sowieso klar, wenn die Patienten nicht sehr, sehr rasch auf Therapie ansprechen, und bei allen älteren Menschen, wo das neu aufgetreten ist. Die gute Nachricht, eine Dauertherapie ist nur bei wenigen eigentlich notwendig, die kann dann medikamentös oder chirurgisch sein. Die meisten kommen mit einer bedarfsorientierten Therapie aus oder mit einer intermittierenden Therapie aus. Und die Barrett-Diagnose inklusive Monitoring und Therapie sollte wahrscheinlich wirklich eher in spezialisierten Zentren stattfinden. Ja, herzlichen Dank. Und ich weiß nicht, gibt es Diskussion gleich? Oder? Applaus